Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Der Rechtsextremist Martin Sellner hatte kürzlich bei Potsdam dafür geworben, Menschen mit ausländischen Wurzeln zu vertreiben. Das Recherchenetzwerk Korrektiv deckte die Veranstaltung mit Unternehmern, Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern auf. Jetzt hat die Stadt Potsdam ein bundesweites Einreiseverbot gegen Martin Sellner, den früheren Chef der identitären Bewegung, erwirkt. Aus Potsdam, rbb24 Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert erklärte, man müsse zeigen, dass der Staat nicht ohnmächtig sei und seine legitimen Mittel nutze. Man mache damit deutlich, dass die Demokratie wehrhaft sei, so Schubert. Das Einreiseverbot gilt ab sofort. Sollte sich Sellner aktuell in Deutschland aufhalten, müsste er innerhalb eines Monats ausreisen. Sellner nennt das Einreiseverbot so wörtlich völlig überschießend und spricht von der Atomwaffe des Einreiseverbots. Das Grundgesetz werde komplett verzerrend ausgelegt, so der Österreicher. Gegen das Verbot, das nach seinen Angaben für 3 Jahre ausgesprochen wurde, will Sellner nun juristisch vorgehen. Geplante Auftritte in Deutschland seien gestrichen. Hintergrund für das Einreiseverbot ist ein Vortrag Sellners bei dem Potsdamer Treffen im November, das durch eine Veröffentlichung des Recherchenetzwerks Korrektiv bekannt wurde. Sellner hatte damals nach eigenen Angaben darüber gesprochen, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln massenhaft Deutschland verlassen müssen, auch solche mit deutschem Pass. Für die Verweigerung der Einreise sind grundsätzlich die Landesbehörden zuständig, in diesem Fall die Ausländerbehörde in Potsdam. Durchsetzen müsste das bundesweit geltende Einreiseverbot zum Beispiel die Bundespolizei im Rahmen von Grenzkontrollen.
Amelie Ernst, Potsdam. Seit Wochen protestieren Naturschützer am Tesla-Gelände in Grünheide gegen die Erweiterung der Fabrik. In Baumhäusern und auf Hochsitzen harren sie aus. Diese Konstruktionen sollten weg, so eine Auflage der Polizei. Dagegen gingen die Demonstranten per Eilantrag vor und das Verwaltungsgericht Potsdam gab ihnen Recht. Das Versammlungsrecht kennt keine Baumgrenze. Erstmal darf alles so bleiben, wie es ist, berichtet aus Grünheide rbb24-Reporter David Klevenow.
Baumhäuser und Camp seien mit Bau- und naturschutzrechtlichen Vorschriften vereinbar, heißt es aus Potsdam. Erleichterung bei Mika Elster von der Initiative Tesla stoppen hier im Camp.
Seit Wochen gibt es dieses Hin und Her. Wir wissen nicht genau, was Sache ist. Und natürlich sind wir sehr, sehr froh, dass diese Entscheidung jetzt positiv für uns ausgefallen ist.
Die Versammlungsbehörde hatte unter anderem angeordnet, dass die Baumhäuser abgebaut werden müssten, die die Protestierenden zwischen einige Bäume gebaut hatten und auch immer noch weiter bauen. Rein optisch ein kleines Dorf in mehreren Metern Höhe. Die Baumhäuser seien sicher, würden auch die Bäume keinesfalls beschädigen. So sagen es die Tesla-Gegner hier selbst, die eigens Statiker und Baumbegutachter engagiert hatten. Die Baumhäuser nicht wegzudenken, sagt Leo Meyer.
Dass wir uns mit den Baumhäusern auch, mit den Bäumen verbinden sozusagen und die Bäume natürlich nicht gefällt werden können, solange da ein Menschenleben mit verbunden ist und ein Mensch obendrauf sitzt.
Unterstützung bekommt das Protestcamp auch heute von der Bürgerinitiative Grünheide, die sich seit langem gegen Tesla an sich und auch gegen die Flächenerweiterung der Gigafactory stemmt. Dass Tesla nun weniger Fläche wolle als geplant und der Bürgermeister von Grünheide den Bebauungsplan anpassen würde, stört sie.
Ich weiß nicht, was dieser Bürgermeister nicht verstanden hat. 62,1% der Grünheider haben sich gegen eine Erweiterung ausgesprochen und ein B-Plan Light ändert daran auch nichts.
Das Verwaltungsgericht meint zum Camp heute auch, dass es dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit unterliegt. Das müssten die verantwortlichen Behörden künftig berücksichtigen. Angemeldet ist das Camp bis zum 20. Mai. Die Protestierenden glauben aber, dass Polizei und Versammlungsbehörde in nächster Instanz vor das Oberverwaltungsgericht ziehen werden, so Mika Elster.
Das ist ein Etappensieg und ich meine, wirklich ist dieser Kampf hier erst vorbei, wenn die Erweiterung Geschichte ist.
rbb24-Reporter David Klevenow über die Lage an der Tesla-Fabrik, einem der größten Erfolge Brandenburger Ansiedlungsbemühungen. Im Frühjahr 2023 überraschte Brandenburg dann viele Experten mit dem größten Wirtschaftswachstum bundesweit. Damit das Land so attraktiv bleibt für Unternehmen, hat die Landesregierung eine Industriestrategie beschlossen. Damit sollen weitere Firmen angelockt und die Ansässigen im Wettbewerb unterstützt werden. Wie? Das erklärt Nico Hecht.
6% Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr 23. So soll es möglichst weitergehen, meint Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD. Denn nicht nur die reine Quantität bei Produktionsausbau und neuen Arbeitsplätzen sei erfreulich gewesen, auch die Qualität dank der Zuwächse vor allem bei der Produktivwirtschaft.
Das sind auch die wertvolleren Arbeitsplätze. Vielleicht mal als Gefühl, wenn man im Dienstleistungssektor ist, dann sind es ungefähr 70.000 Euro, die investiert werden müssen in einen Arbeitsplatz im Produktivbereich, sind wir rund bei 500.000.
Und für die Kommunen stehen mit der Produktivwirtschaft auch mehr Einnahmen aus den Gewerbesteuern zu Buche. Damit es so weitergeht, hätte sein Ministerium bei Unternehmen und deren Verbänden nachgefragt, was es dazu braucht, so Steinbach. In 100 Interviews und 4 Konferenzen. Daraus sei nun die neue Industriestrategie abgeleitet, die 5 Handlungsfelder und 23 Maßnahmen beschreibe. Besonders bei Bürokratieaufgaben und der Fachkräftesicherung bräuchten Firmen Hilfe. So wolle sein Haus etwa für mehr Ausbildung kooperieren. Vermitteln. Beispiel dafür sei der schon existierende Verbund von Bahn und den Energieunternehmen LEAG und EDIS in der Lausitz.
Die machen Schwerpunkte an ihren verschiedenen Standorten in der Ausbildung, damit nicht jeder alles vorhalten muss, und lassen die Ausbildenden in diesem Kreis sozusagen rotieren.
Aber diese Strategie für die Stärkung der Industrie beinhalte nicht nur Unterstützungen, sondern auch Forderungen an die Wirtschaft, sagt der Landtagsfraktionsvorsitzende der mitregierenden Bündnis 90 Die Grünen, Benjamin Raschke. Vor allem was Ressourcenverbrauch und den Umgang mit Beschäftigten angehe. Da dürfe man keine Abstriche machen.
Also wir erwarten zum Beispiel jetzt bei Tesla auch, dass da vernünftige Betriebsratswahlen abgehalten werden können, dass da vernünftige Löhne bezahlt werden können. Wir erwarten von allen Firmen, dass sie sich Pläne machen zum Thema Wasser, auch dass sie sich Klimaschutzziele setzen.
Die oppositionelle Linke fragt, wo bleiben in der Strategie die Ideen oder gar Regelungen für bessere Löhne?
Jahrzehntelang wurde Brandenburg beworben als Billiglohnland und wir haben immer noch damit zu tun, dass hier Unternehmen herkommen, die immer noch deutlich schlechtere Löhne zahlen als zum Beispiel im Westen. Wir haben immer noch einen Lohnabstand von 13.000 Euro im Jahr, die ein Arbeitnehmer in Brandenburg weniger verdient als beispielsweise jemand in Nordrhein-Westfalen, obwohl er die gleiche Arbeit macht.
Deswegen sei ein Prinzip Hoffnung auf bessere Löhne hier zu wenig, so Sebastian Walter. Immerhin arbeite fast jeder dritte Arbeitnehmer im Land im Niedriglohnsektor. Das Geringste, was die Landesregierung hier leisten müsse, wäre eine Tariftreue für öffentliche Aufträge festzulegen.
Nico Hecht aus Potsdam. Nach Berlin. Umweltverbände werfen dem Bausenator Christian Gäbler einen Anschlag auf die Berliner Stadtnatur vor. Kritikpunkt ist das geplante Schneller-Bauen-Gesetz. Der Senator weist die Vorwürfe zurück, berichtet Sabine Müller aus der rbb24-Redaktion Landespolitik.
Im Zentrum der Vorwürfe steht ein Papier, das dem NABU zugespielt wurde. Vorschlag der Wohnungsbauleitstelle steht darüber. Das ist eine Koordinierungsstelle, die in der Bauverwaltung angesiedelt ist. Und dann folgen auf 8 Seiten Änderungsvorschläge für das Berliner Naturschutzgesetz, die Melanie von Orloff, Geschäftsführerin des NABU Berlin, als Schlag ins Gesicht bezeichnet.
Wenn das sich so durchsetzen würde, würden wir zum Beispiel keinerlei Mitwirkungsrechte mehr haben bei zum Beispiel Waldumwandlung. Wenn also beschlossen wird, in Berliner Wäldern Windkraft zu bauen, dann sind wir außen vor, dann können wir nur noch lächeln und winken.
Außerdem, so von Orloff, solle der Schutz für Biotope wie Feuchtwiesen oder Eichenmischwälder wie in der Wuhlheide gestrichen werden. Viel Lärm um nichts, sagt dagegen Bausenator Gäbler.
Weil ich Artenschutz und auch Naturschutz sehr wichtig finde und meine, dass sie sehr wohl zu ihrem Recht kommen sollen.
Er bestreitet, dass das Papier aus seinem Haus stammt und sagt, es gebe bisher noch keine konkreten Änderungspläne. Aktuell wird laut Bausenator geprüft, was rechtlich möglich wäre. Und dabei müsse es erlaubt sein, so Gäbler, sich Maximalspielräume anzuschauen, die aber vermutlich nicht in Maximalergebnissen münden würden. Gleichzeitig machte der Senator deutlich, dass Bauvorhaben seiner Ansicht nach bisher oft viel zu langsam vorangehen.
Wir haben zunehmend die Erfahrung bei vielen Bauprojekten, dass der Artenschutz an der Stelle auch missbraucht wird, um Sachen zu verzögern oder zu verhindern.
Gäbler fordert zügigere Verfahren mit weniger Schleifen, wie er es nennt, meint zum Beispiel keine Mehrfachstudien etwa zum Artenschutz. NABU-Geschäftsführerin Melanie von Orloff bleibt skeptisch. Sie befürchtet, Umweltverbände sollten mundtot gemacht werden.
Der Naturschutz repräsentiert ja letztendlich auch eine Stimme Berlins, die ihm sagt, Klimawandel ist eine Bedrohung. Die Stadt muss sich darauf vorbereiten, müssen grün erhalten und ausbauen. Und letztendlich wird hier alles aus dem Weg geschaffen, was noch irgendwie dieser Stimme Gehör verschafft.
Laut Plan von Bausenator Gäbler soll das Schneller-Bauen-Gesetz nun zügig ausgearbeitet werden und noch in diesem Jahr in Kraft treten.
Sabine Müller. Eltern und Kita-Mitarbeiter klagen über Personalmangel an Kitas. Die Berliner Elterninitiative Einhorn sucht Bildung sowie die Gewerkschaft Verdi haben fast 35.000 Unterschriften gesammelt und ihre Petition im Berliner Abgeordnetenhaus abgegeben. rbb24-Reporter Henrik Schröder.
Das ist für uns Eltern nicht hinnehmbar, für die Fachkräfte und vor allem nicht für die Kinder. Kämpferisch gaben sich Eltern und Gewerkschaften heute früh bei der Übergabe der Unterschriften. Die Forderung, knapp zusammengefasst, mehr Personal, dringend. Tine Böhmer von Verdi, die die Petition mit übergeben hat, beschreibt die aktuelle Lage an vielen Kitas so.
Wir haben die Situation, dass eigentlich nicht mehr gemäß des Anspruchs, wirklich erziehen, bilden und betreuen zu können, gearbeitet werden kann. Wir haben hohe Krankenstände, die Auswirkungen der Pandemie.
Also es fehlen Leute in den Kitas fast überall und fast jeden Tag. Und Eltern bestätigen das. Mascha Krüger aus Pankow zum Beispiel, die Initiative Einhorn sucht Bildung gegründet hat. Zwei Kinder hat sie und beide werden regelmäßig nicht oder nur unzureichend betreut, meint sie.
Also sowohl geplante als auch ungeplante Kita-Ausfälle waren an der Tagesordnung. Und irgendwie dachte ich mir, es muss auch irgendjemand interessieren. Und bin tatsächlich auf großes Desinteresse gestoßen.
Ein schwer zu akzeptierender Zustand für die Eltern, aber auch für die Belegschaft in den Kitas. Erzieherin Simone Schulz sagt, dass es Tage gibt, da ist sie mit 25 Kindern alleine. Da wird nicht mehr gebastelt, meint sie. Da werden keine Ausflüge mehr gemacht.
Die Förderung der Kinder kann nicht gewährleistet werden.
Deswegen fordert die Petition jetzt unter anderem eine Ausbildungsinitiative, damit sich wenigstens mittelfristig was verändert. Kurzfristige Lösungen seien auch schwierig, sagt Alexander Freier-Winterwerb, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, der die Petition heute entgegengenommen hat.
Es ist ein bundesweites Problem. Wir finden keine Fachkräfte und wir müssen dafür sorgen, dass der Erzieherinnenbereich wieder attraktiv wird.
Also alle erkennen offenbar das Problem, nur echte Lösungen, die sind bisher nicht in Sicht.
Henrik Schröder berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.